Der Titel dieser Serie lautet Gottes Vision für mein Leben. Da wollt ihr sicherlich wissen. Und wir haben vielleicht als Gemeinde noch nicht so eine Aussage oder Vision Statement, sagen wir das so gut Deutsch. Diese Gemeinde besteht jetzt schon lange, aber so wir haben als Gemeindeleitung zusammengesetzt, gesagt, was ist, wenn man so prägnant aussprechen könnte, die Vision dieser Gemeinde ist. Und wir tun ja nichts Neues, wir erfinden kein neues Rad, sondern das, was im Wort Gottes steht, was Gott plant, Gottes Vision für unser Leben, das ist die Vision dieser Gemeinde. Und dass wir schon mal hören, wie unser Vision als Gemeinde lautet, habe ich dann hier. Zuerst heißt Gott kennen. Wollen, dass alle, die hier kommen, wirklich tatsächlich Gott kennen. Nicht nur wissen über Gott. So, ich habe ja erzählt, ich habe in Hannover gewohnt. Mal. Und ich weiß, wo Altkanzler Gerhard Schröder wohnt. Ich kann euch zeigen. Ich weiß, wer er ist. Aber ich kenne ihn in dem Sinne ihn nicht so. Und so ist das, du sollst Gott kennen und nicht nur wissen über ihn, sondern du kennst ihn persönlich. Und dann zweitens Freiheit erleben. Wir wollen, dass alle Menschen Freiheit erleben. Und wir glauben, dass Freiheit geschieht im Kontext der Beziehung. Und drittens, wir wollen Bestimmung entdecken. Gott hat einen Plan für dein Leben, dass du deine Bestimmung entdeckst. Und das ist übrigens auch, was dieser Next Step Kurs dann hier um diese vier Punkte. Und dann zum Schluss einen Unterschied machen. Nachdem du deine Bestimmung entdeckst, dann wollen wir dir helfen, wirklich einen Unterschied zu machen in deiner Umgebung, in deinem Leben, auch in der Gemeinde. So, das ist natürlich eine sehr grobe Aussage, aber prägnant. So, ich möchte das jetzt runterbrechen. Und das ist, was ich glaube, Gottes Vision für unser Leben ist. So, wir wollen sehen, dass Menschen jetzt kommen, gerettet, geheilt, befreit, gejüngert, zugerüstet, bevollmächtigt und dienen werden. So, von diesen vier brechen wir auf sieben. So, deswegen werden wir in den nächsten sieben diese einzelnen Punkte sprechen. Heute reden wir über gerettet, nächste Woche geheilt, befreit, gejüngert, zugerüstet, bevollmächtigt und dienen werden. Ich möchte wirklich Menschen sehen, dass sie wirklich tatsächlich gerettet sind. Nicht nur irgendwas, sondern wirklich tatsächlich gerettet. Und dann möchte ich sehen, dass sie geheilt, körperlich und auch natürlich emotional geheilt. Vor allem emotional, weil wir wissen, dass Schmerz der Vergangenheit wie eine Festung ist in dem Leben von vielen Menschen. Dass sie nicht frei sind. Die sind zwar gerettet, aber irgendwie sind nicht frei. Ja? Und dann wollen wir, dass sie frei gemacht werden von all diesen Last und Müll. Wollen wir wirklich, dass sie befreit sind. Eine Vision für ihr Leben. Und dann merken wir, dass diese Vision für ihr Leben nicht verwirklicht werden könnte, solange sie nicht gerettet, geheilt und befreit. Dann fangen wir an mit Jüngerschaft. Das Problem ist, viele Gemeinden fangen dann auch gleich mit Jüngerschaft, bevor sie mal geheilt und befreit sind. Deswegen funktioniert auch nicht Jüngerschaft. Warum? Weil sie immer noch gefangen sind. Aber wir wollen Menschen sehen, dass sie befreit und geheilt. Und dann geht's los mit Jüngerschaft. Und dann sind sie zugerüstet als junge Jesu. Und dann, nachdem sie verstanden haben, sind sie bevollmächtigt. Und dann legen sie los mit dem Dienst. Das ist Gottes Vision für unser Leben und das ist auch die Vision dieser Gemeinde. Und hier ist ein Amen auch angebracht. Wir erfinden kein neues Rad. So, alle richtige Gemeinde Jesu Christi bauen ihre Gemeinde um den Punkt hier. Und so wollen wir auch in dem Sinne das tun. Und so wollen wir jetzt anfangen, darüber zu reden, über gerettet sein. Was bedeutet es, gerettet zu werden? Was bedeutet das Wort gerettet? So, hier lesen wir dann drei Bibelverse und das ist eine sehr interessante Grammatik. So, wenn ihr merkt, Grammatik ist irgendwie mein Lieblingswort immer in der Predigt, weil einfach hilft uns zu verstehen. Weil 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Ja, die Juden suchen Zeichen, Griechen suchen Philosophie. Für uns aber, die wir, jetzt kommen, gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. So, Grammatik hier redet von Gegenwartsform, Präsenz, gerettet werden. Nächster Bibelvers, 1. Korinther Kapitel 3, Vers 15. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so nachdem du alles gebaut hast, sei es mit Gold, Silber und kostbare Steine oder Holz, Heu und Stroh, wird alles geprüft im Feuer, so wird der Schaden erleiden, diejenigen, die mit Holz, Heu und Stroh bauen. Er selbst aber, jetzt kommt, wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer. Und hier der Form, Zukunft, Futur, wird gerettet werden. Und dann zu Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9. Noch einmal durch Gottes Gnade, jetzt kommt was? Seid ihr errettet. Und zwar aufgrund des Glaubens, ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Und hier merken wir, ja, sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Ist eine Perfektform, Vergangenheitsform, vollendet. Seid ihr gerettet. Errettung aus Gnade durch Glauben, das ist ja richtig basic, nicht aus Werk oder Leistung. Niemand wird im Himmel kommen und sagen, ich habe selber hier geschafft. Keiner von uns. Sondern, ja, du hast durch Gottes Gnade und wir reagieren auf Gottes Gnade. So, wie wir gelesen haben, ja, diejenigen, die gerettet werden in Präsenz, werden gerettet werden in Zukunft, weil sie gerettet wurden in der Vergangenheit. Ja? So, meine Frage an euch. Wirst du gerettet? Oder wirst du gerettet werden? Oder bist du errettet worden? Genau, die Antwort ist ja, ja, ja. Ja, ja. Du wirst gerettet werden und du bist dabei gerettet zu werden, wenn oder falls du errettet wurdest. Gerade die Vergangenheitsform ist der Schlüssel, um jetzt gerettet zu werden und später in Zukunft gerettet zu werden. Weil es bedarf dieser Vergangenheitsform, dass du eine Entscheidung getroffen hast, dass du gerettet wurdest. Das ist die wichtige Bestandteile. So, lass uns mal so sagen, du bist ja auch Dreieinigkeit als Mensch, stimmt's? Du bist ein Geist, der eine Seele hat und wohnt in einem Körper. Und so ist das auch. Ich sage, hey, dein Geist wurde gerettet, deine Seele ist jetzt dabei, gerettet zu werden. Und unser Körper wird gerettet werden in Zukunft. Oder? Ja. So ist es. Wenn ich im Himmel bin, du kannst nicht glauben, wie ich aussehen werde, ihr Lieben. Ich werde ein perfektes Körper haben. Und deine ja auch. Ja, diese gebrechliche und kränkelnde, schwächende wird getauscht mit einem neuen. Ah, ich freue mich schon drauf. Ja, auch, oder? Genau. Dann werden wir wie Jesus. Hus geht durch Wände und, hallo Jungs. Hab gerade jetzt, Lukas Evangelium jetzt zu Ende. Und das war schön zu sehen, wie Auferstehung von Jesus so einige Wunder bewirkt bei den Menschen. Und unsere Seelen, unser Wille, Emotionen und so werden gerettet. Unsere Seele werden im Sinn Christi verwandelt. Deswegen, hey, es wird herrlich. Es wird herrlich. So, jetzt wollen wir dieses Wort gerettet, das auf griechisches Wort sozo bedeutet ja ganz oder heil gemacht werden, ganzheitlich, Geist, Seele und körperlich, perfekt gemacht. Das ist echt toll. Und unser Körper, wie gesagt, werden gerettet, unsere Seele sind dabei gerettet zu werden und unser Geist wurde gerettet. Wenn du das, was Jesus Christus am Kreuz für dich getan hat, angenommen hast und dein Geist, wenn du das getan hast, ist perfekt. Dein Geist ist perfekt. Ja? Weil Jesus, ja, du kannst deswegen in Beziehung zu Gott treten, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Deswegen ist das ist ja das Problem, wir denken immer, nein, dein Geist, Jesus hat den vollen Preis bezahlt. Dein Geist ist perfekt auf die Beziehung zu Gott. So, deswegen wollen wir schauen jetzt, was dieses Wort gerettet, die Wahrheit, 7 Dinge, also ich kann kaum glauben, dass ich 7 Punkte jetzt habe. Aber eher, weil das so wichtig ist, deswegen möchte ich, dass wir zuerst wirklich anschauen, dass die Wahrheit ist, es ist ein Geschenk. Ja? Wir müssen wirklich durch den Kopf gehen lassen. Ich sage, hey, du kannst nichts dafür tun. Ja? Weil sonst bringen wir alles durcheinander. Du kannst gar nichts tun. Ja? Errettung ist kein Ziel, das man erreichen soll, sondern es ist ein Geschenk, den man annehmen soll. Ja? Du nimmst es an. Es ist ein Geschenk. Es ist kein Ziel, sondern ein Geschenk. Ja? Du kannst nur in einer Richtung gehen. Entweder ist es ein Geschenk oder ist es Leistung. Entweder oder. Weil Römer Kapitel 11 sagt, wenn das nun aber aus Gnade geschah, dann geschah es nicht aufgrund von irgendwelchen Leistungen. Sonst wäre ja Gnade keine Gnade mehr. Oder wenn man das nach Leistung geschah, dann kann man so weiterführen, diese Gedanken, dann ist nicht mehr aus Gnade, denn sonst ist Leistung ja kein Geschenk. Also, ja, versteht ihr, was ich meine hier? Gnade sollte ein Geschenk sein, Werke sollen verdient werden. So, du kannst nur ein oder das andere tun. Wenn das Gnade ist, dann kannst du nicht dafür leisten. Das ist ja das Problem bei Christen, ja. Sie denken, am Anfang müssen sie nicht Leistung bringen, aber plötzlich dann, nachdem sie gerettet wurden, müssen sie plötzlich leisten. Das funktioniert nicht so. Ja, du kannst nicht leisten, nachdem du auch gerettet wurdest, musst du auch nicht leisten, ja. Gottesdienstbesuch und Bibel lesen und beten ist keine Leistung, dass du hier abhaken musst, sondern ist ein Geschenk. Gnade ist ein Geschenk. So sagen wir mal, so vor ein paar Wochen haben wir ja Weihnachten gehabt, ne? Ist schon eine Weile her. Stell dir mal vor, ich habe ein Geschenk zu dir nach Hause gebracht und du packst es aus. Ich sage, Pastor Phil, das ist so wunderschön, dass du mir jetzt ein Geschenk machst. Ich kann einfach nicht glauben. So, ich habe gesagt, ich habe auf dem Herzen einfach das zu tun. So, und dann plötzlich sage ich, zahlst du Bar oder Abrechnung? Wie jetzt? Ich so, verstehe dich nicht. Ich dachte, das ist ein Geschenk. Ja, es ist ein Geschenk. Bar oder Abrechnung? Du kannst für Gottes Gnade nicht bezahlen. Ja? Du kannst es nicht dafür tun, bevor du gerettet bist. Du kannst auch danach, nachdem du gerettet bist, auch nicht dafür tun. Nichts. Okay? Das ist das Problem. Ich glaube, das ist der Römerbrief ja auch gesagt, dass wir dann plötzlich, nachdem wir gerettet wurden, dachten wir müssen etwas leisten. Nein, es ist ein Geschenk. Ja? Entweder ein Geschenk oder ein Verdienst. Zweitens. Es ist ewiges Leben. Römer Kapitel 6, Vers 23. Denn der Lohn, und jetzt kommt, das ist, was du verdienst. Eigentlich. Den die Sünde zahlt, ist der Tod. Das ist, was wir eigentlich verdient hätten. Tod. Stimmt's? Das haben wir alle geleistet. Deswegen ist der Lohn, weil wir geleistet haben. Der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. 1. Johannes Kapitel 2. Denn dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. So, lass mich klarstellen. Kann Gott lügen? Nein. Ja? Das ist ein sehr gutes Versprechen, ihr Lieben. Oder? Er hat uns versprochen, das ewige Leben. Wow. Und dann noch eine. 1. Johannes 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, nicht damit ihr denkt, damit ihr wisst, ja, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ja. Gemäß der Bibel haben wir ewiges Leben. Und die Frage, wie lange ist ewiges Leben? Für immer. Ja. Viele denken, die sagen, ja, wenn ich sterbe. Aber ein Stück Wahrheit ist es schon, wenn ich sterbe. Und zwar an dem Tag, wenn du und ich, wenn wir sterben, nicht hier physisch tot umfallen, sondern dass wir an uns selber, unser alter Mensch, der alte Ego, an dem Tag sterben, dann leben wir ewiglich. Das ist das Problem. Viele sind nicht selbst gestorben. Stimmt's? Aber wenn wir an dem Tag, wenn wir Jesus annehmen, da stirbt der alte Adam in uns. Dein alter Mensch stirbt. Ich bin gestorben, als ich 13 Jahre alt war, bei einer Teenie-Freizeit. Da ist der alte Phil gestorben. Und weißt du, Jesus dann kam in mein Herz hinein und lebt bei mir. Und dann eines Tages wird Jesus zu dir sagen, Phil, ich habe so lange bei dir im Haus gewohnt. Komm, wir ziehen um. Du kommst zu mir. In meinem Haus. Und an dem Tag, wenn ich sterbe, und dann du sagst, ach schade, der Pastor Phil ist gestorben. Ich sag, mein Lieber, du bist zu spät. Ich bin schon, als ich 13 Jahre alt war, gestorben. Seht ihr, was ich meine? Und das ist, wenn wir denken, ich sage, hey, ja, erst wenn ich gut genug bin und so, nein, 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 nein. Es ist ein Geschenk, es ist ein ewiges Leben hier, was Gott dir schenkt. Erst, wie gesagt, wenn dein alter Mensch gestorben ist, weil ich, das ist jetzt manchmal, habe ich den Eindruck, viele treffen zwar eine Entscheidung, kommen nach vorne, sprich ein, wieder, ja, ein Gebet, der Errettung in dem Sinne, aber ihr alter Mensch, da ist keine Offenbarung von Sünde, da ist keine Offenbarung, keine Überführung, da ist der alte Mensch nicht gestorben. Ich möchte deswegen, wie gesagt, hier ein biblisches gerettet sein sehen, das ist tatsächlich eine, hier die Wahrheit hier, dass wir ein ewiges Leben haben, gesagt, du musst, dein alter Mensch muss sterben. Drittens, es ist Vergebung. Apostelgeschichte 13, 38. Ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Interessant, dass am Ende von Lukas Evangelium beim Bibellesen wieder, Jesus sagt, das ist die Botschaft, dass er gestorben ist, gelitten hat, auferstanden ist und in ihm ist die Vergebung der Sünde, Buße von Sünde. Das ist das Evangelium, das wir hier in der Gemeinde predigen werden und weiter gepredigt haben und weiterhin predigen werden. Menschen sollen das Evangelium hören. Es gibt Vergebung für alle unsere Sünden und Schuld in Christus Jesus. Er hat den Preis bezahlt. Jeremia Kapitel 31. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Hier spricht Gott, der nicht lügen kann. Ja? Ich werde nicht mehr an deine Sünde erinnern oder an deine Sünde denken. Das ist schon Hammer. Psalm 103, Vers 2. Sofern der Osten ist von Westen, hat er uns entfernt, unser Vergehen. Hast du schon mal entdeckt, wie weit das ist? Westen von Osten. Das ist endlos. Das ist kein, ja, es gibt nur Nordpol und Südpol, das war dann Ende. Aber Westen und Osten gibt es kein Ende. Und hier sagt er gesagt, Vergebung. Wisst ihr, was Vergebung ist? Vergebung bedeutet die völlige Befreiung von der Strafe, die gegen uns war. Die völlige Befreiung von der Strafe, die gegen uns war. Nicht teilweise, nicht ja ein bisschen, sondern ja peu à peu, erst wenn du gut genug bist, dann kommen die Verlügungen. Nein, ja. Es handelt sich um eine komplette, vollständige Befreiung. Ja. Gott hat beschlossen, nicht mehr an deine Sünde zu erinnern. Ja, wenn ich vor Gericht stehe, vor Gott, und jemand fragt Gott und fragt nach meiner Sünde, gesagt, und wir haben ja auch einen Verkläger der Brüder, ne, der uns ständig verklagen vor Gott. Und Gott antwortet was? Du, ich kann nicht daran erinnern. Sünde von Markus am 12.01.2022. Das weiß ich nicht. Es gibt keine. Der allwissende Gott, der weiß doch alles. Aber er hat beschlossen, nicht daran zu erinnern, daran zu denken. Und er hat gesagt, er entfernt unser Vergehen von Osten bis Osten. Er hat auch nicht die Absicht, die ganze Fahrt zu unternehmen, um das zu holen. Stimmt's? Ja? Weil er mir das ewige Leben geschenkt hat. Halleluja. Versprochen. Die Verheißung. Wow, das ist ein besserer Stil, als du das jemals gedacht hast, oder? Das ist es wirklich. Und dann viertens, es ist Rechtfertigung. Errettet zu werden bedeutet gerechtfertigt vor Gott. Römer Kapitel 3. Und werden umsonst, wie ist das nochmal? Umsonst. Nicht umsonst in dem Sinne jetzt für die Katze, sondern ist gratis. Ja? Gratis. Gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Du kannst es nicht verdienen. Galater 2, 16. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Ja? So, das Wort gerechtfertigt hier hat Wurzel, ja, das Wort gerecht. Und das, daher kommen wir das Wort Gerechtigkeit. So, was bedeutet vor Gott gerechtfertigt zu sein? Es bedeutet, dass Gott ein gerechter Gott ist. Und jetzt hört mir aufmerksam zu. Das ist sehr wichtig. Es ist Gerechtigkeit für Gott, mich, dich, uns in den Himmel zu verurteilen. Nicht in die Hölle. Weil viele Menschen denken, wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle verdammen? Das muss er nicht tun. Warum? Wir sind on highway to hell. Das verdammt er uns nicht. Wir sind auf dem Weg dahin. Gerechtigkeit bedeutet, er verurteilt uns genau das Gegenteil in andere Richtung. Das ist gerechtfertigt vor Gott. Das ist, was ich sage, wir bringen es so sehr, sehr oft durcheinander, weil wir Gott nicht kennen. Weil wir denken, ja, das ist auch hier ein apologetischer Kurs hier, was ich hier euch gebe. Falls jemand, ein Arbeitskollege, mit dir diskutieren wollen, über, wie kann Gott, der so lieb ist, gesagt, du, er verurteilt uns nicht in die Hölle. Wir sind auf dem Weg zur Hölle. Aber er verurteilt uns durch Christus in den Himmel. Das ist es. Das ist, ja. Gott in seiner Gnade schickt uns in den Himmel. Das tut er. Und weil Jesus den vollen Preis bezahlt hat, ja, und da er das gemacht hat, wenn ich Jesus annehme, ja, die Bedingung ist ja, wenn ich Jesus angenommen habe. Das ist, ohne das geht ja nicht. Weil Gott muss mich freilassen. Gott kann nicht zwei Menschen für das gleiche Verbrechen bestrafen. Er hat seinen Sohn schon bestraft. Deswegen darfst du freigehen. Der gerechte Gott. Stimmt's? Und wenn ich Jesus Christus akzeptiere, bin ich frei. Wow. Ja. Das ist besser, als du denkst. Könnt ihr mir folgen? Ja. Ich wurde frei durch seine Gnade und bin jetzt auch gerechtfertigt vor Gott. Und dann jetzt kommt, es ist die Gerechtigkeit. Römer Kapitel 4, Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ja? Es ist zwei Worte hier, die wir manchmal auch sehr durcheinander bringen. Gerechtigkeit bedeutet gerechter Stand vor Gott. Es bedeutet nicht, das Richtige zu tun. Ja, das ist das Problem, weil wir denken, oh, ich muss jetzt alles von jetzt nun an alles richtig machen. Nein. Es bedeutet hier, ich habe einen gerechten Stand vor Gott. Die andere, ja, es bedeutet nicht, das Richtige zu tun. Das ist nochmal, ja, Gerechtigkeit bedeutet gerechter Stand vor Gott. Die andere kommt dann. Das gerechte Leben. Ja, Richtige zu tun. Aber zuerst, erstmal die Gerechtigkeit bedeutet gerechter Stand vor Gott. Lass mich mal sagen so, warum wir gerecht sein und Gerechtigkeit vor Gottes Augen haben können? Weil Jesus das Richtige getan hat. Deswegen stehen wir jetzt gerecht vor Gott. Und dann sagt die Bibel, es wurde Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet. Das Wort gerechnet hier ist ja eine, das Wort Accounting, ja, Buchhaltung. Ja, wenn man so sagen darf, es spricht von Konto. Ja, Folgendes ist passiert. In meinem und in deinem Konto sind Sünden. Ja, das Minus ohne Ende hier. Sünde in deinem Konto. In Jesu Konto ist Gerechtigkeit. Hier ist was passiert, was Gott getan hat. Gott nahm Sünden von unserem Konto alle und schiebt das in Jesu Konto hinein. Deshalb ist Jesus für unsere Sünden gestorben. Ja? Wegen unserer Sünden wurde er schuldig befunden. Obwohl er, der keine Sünde kannte, wurde zu Sünde gemacht. Damit wir was? Weißt du, und die Gerechtigkeit Gottes werden. So. Alles Sünde der Welt bevor uns und nach uns, die gesamte Welt ist in Jesu Konto eingeschrieben worden. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass es einen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren geht, ja. Jesus hat alles bezahlt. Und jetzt komm. Nur weil Jesus alle Sünden bezahlt hat, bedeutet nicht, dass alle Menschen gerettet werden. Weil es gibt eine Bedingung, um gerettet zu werden. Stimmt's? Von Gottes Seite aus ist die Schuld getilgt, ist bezahlt. Aber nicht alle werden gerettet, solange sie das, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht angenommen. Ja? Ist genauso gesagt, Gott wirft Rettungsringe ohne Ende. Wenn diejenigen das nicht zupacken und annehmen, gehen sie unter. Die Rettung ist da. Und so ist er auch hier. Ich sage, hey, Gott nahm alle meine Sünde und schieb sie in Jesu Konto. Und wenn ich glaube, jetzt kommt, dann gibt es einen Austausch. Wenn ich das angenommen habe, was Jesus für mich getan hat, schieb Gott von Jesu Konto die Gerechtigkeit auf mein Konto hinein. Da ist dieser Divine Exchange. Das gibt einen Wechsel stattgefunden. Dann plötzlich, von Minus zu Plus. Gerechtigkeit, da plötzlich jetzt in mein Konto das, was Jesus hat. Das ist es. Deswegen genau hier auch bei Abraham, ja, für jeden Mensch auf dieser Welt, der gesündigt hat, und es gibt keinen, der nicht gesündigt hat, wurde der Preis bezahlt. Deswegen sage ich, hey, wer glaubt, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer das, ja, wenn der Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Deswegen brauchen wir nicht mehr über in die Hölle fahren. Wir sagen, wir sind schon auf dem Weg. Aber hier das Leben wird geschenkt, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Ewiges Leben, Vergebung der Sünden, vollkommen gerechtfertigt vor Gott. Und gerecht, und dann die Erlösung ist die Gerechtigkeit. Und jetzt Nummer 6, die Erlösung. Erlösung. 1. Korinther Kapitel 6. Das ist sehr wichtig, dieses Wort Erlösung, weil viele auch verstehen falsch. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leben, euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Du gehörst dir nicht selbst, wenn du gerettet wurdest. Das ist genau das Problem bei vielen. Ja, sie denken, sie sind gerettet, aber sie gehören immer noch sich selbst. Denn ihr seid um einen Preis erkauft. Und das Wort erkauft hier, ja, oder erlösen bedeutet zurückkaufen. Denn du hast uns erkauft. Mit deinem teuren Blut für deinen Gott und Vater in Offenbarung. Jesus hat uns zurückerkauft. Gott gab Adam und Eva die Autorität, die eigene Ordnung. Und dann hat die zwei vermasselt und hat an Teufel übergeben. Stimmt's? Und Jesus kam und hat das wieder zurückgekauft und zwar legal. Und jetzt ist dieses doppelt gemoppelte positiv jetzt gemeint. Er hat dich erschaffen, du gehörst eigentlich ihm. Und jetzt komm, er hat dich jetzt nochmal mit seinem Blut bezahlt. Doppelt, so sicher gehörst du ihm. Du gehörst dir nicht selber. Du gehörst ihm. Ja? Das ist das Problem, ich sag, weil alle denken, ich sag, ja, du bist sein Eigentum, du gehörst ihm nicht mehr. Ja, wenn du gerettet bist, dann bist du nicht dein eigener. 2. Korinther Kapitel 5, die zu Jesus Christus gehört, leben nicht mehr für sich selber. Aber wie viele Christen leben für sich selber? Und er hat dann nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Was bedeutet, das ist zwar Basics hier, das ist ja, Grund, ja fast der Glaubensgrundkurs hier. Aber viele verstehen aber falsch und leben nicht so, wie eigentlich sein sollte, nämlich, ich lebe nicht mehr für mich selber. Aber wie viele Christen leben für sich selber und nicht für Gott leben? Katastrophe ist es. Ja? Jesus sagt, du gehörst mir, du bist mein. Schon im Alten Testament sagte er, du gehörst mir, du bist mein. Und jetzt Das ist Erlösung. Das ist Erlösung. Ja? Es ist ein Geschenk, es ist ein ewiges Leben, es ist Vergebung, Rechtfertigung, es ist Gerechtigkeit, es ist Erlösung. Und dann viele fragen sich, ja, was ist denn der Haken? Oh, ich hasse dieses Wort, was ist der Haken? Ja? Okay, dann hier ist die Nummer 7. Wenn du denkst, dass es einen Haken gibt, dann sage ich dir schon, hier. Es ist totale Hingabe. Das ist der Haken. Wenn man so sagen darf, das ist der Haken. Weil viele Christen kennen das nicht. Viele Christen leben nur ihr Christsein. Warum? Weil sie eine Feuerversicherung haben wollen. Ja, sorry, dieser Begriff Feuerversicherung, weil, ja, sie kommen in die Gemeinde, weil sie nicht in die Hölle landen wollen. Aber hat nicht verstanden, warum ich sage, ja, in die geht. Und hier, ich sage mal, hey, Jesus ist nicht der Herr ihres Lebens. Lukas Kapitel 6, Vers 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nie, was ich euch sage? Warum nennst du mich Herr, Herr, aber du tust das, was du willst? Sagt Gott. Ja? Warum so tun, als ob ich dein Herr bin oder nicht? Ja? Du hast noch immer die Kontrolle über dein Leben. Und dann, andere Bibelstelle kennt ihr, Matthäus 7 hier. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Das ist erstaunlich hier. Ich muss mal erstmal auf Zunge zergehen lassen. Das ist Top-Christen. Manchmal wünsche ich mir, dass wir hier prophetisch reden, Dämonen austreiben, ja? Wunder. Oh, das wäre doch hier Hammer. Oder? Aber das ist trotzdem so heftig, dass Jesus dann Folgendes sagt. Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Das ist ja Wahnsinn. Wir sind ja jemand in der Gemeinde, jemand ja in der Kirche. Ja, gesagt, sie redet prophetisch, vielleicht in Connect-Gruppe oder treiben Dämonen aus und tun viele Wunder. Wenn. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Wenn jemand, ja, wenn Christen, die so aktiv in der Gemeinde leben und trotzdem nicht in Anführungszeichen gerettet, dann dachte ich mir, wenn so viele Menschen, die so im Dienst engagieren, nicht gerettet werden, wie viel mehr Leute, die nur in die Gemeinde kommen, manche sogar nur ab und zu. Wir reden ja nicht von Leistung hier, ne? Dass du jeden Sonntag in die Gemeinde, das ist ja ein Bedürfnis. Ich muss, nicht muss, weil ich von außen, sondern muss, ist ein Bedürfnis, ja? Du musst auch essen, ja? Fasten ist gut, aber Essen ist sowas Tolles, ne? Und übrigens, Jesus spricht ja mehr über Essen als über Fasten. Das ist so mal. Wir genießen unser Essen. Wir müssen essen. Nicht, weil jemand mir sagt, du musst essen. Ja, so als wenn du ein kleines Kind warst. Ja, du musst jetzt essen. Sondern es ist ein Bedürfnis. Ich will essen. Und so ist ja auch zum Gottesdienst gesagt, es ist ein Bedürfnis. Ich muss zum Gottesdienst kommen, weil das ein Bedürfnis ist. Aber ich dachte mir nur so, ich dachte, Wahnsinn, wenn jemand, der wirklich so aktiv und engagiert, in dem Fall nicht gerettet werden, wie viel die nur ab und an kommen, die eigentlich ihr Leben, ihr Christen leben. Ich frage mich wirklich, weil ich möchte wirklich jetzt einfach knallhart, ich möchte die Wahrheit predigen und nicht einfach hier Seelenmassage, sondern wirklich, hey, bist du gerettet worden? Bist du sicher, dass das so ist, dein Christenleben? Und nicht jetzt am Ende, dann, wenn du vor Gott stehst, ich möchte, dass ihr dieses Wort nie bemerken. Deswegen habe ich hier gelb gemacht. Ja, er hat nicht gesagt, ich habe dich gekannt und jetzt kenne ich dich nicht mehr. Jesus sagt, wir haben uns nie getroffen. Ja? Wir kennen uns nicht. Weil du nie die Errettung in der Vergangenheit erlebt hast. Ich frage mich wirklich, wie ernst ist deine Übergabegebet und deine Bekehrung? Weil Gott kennt dich nicht oder hat dich nicht gekannt. So, das ist immer genau hier. Ja. Du kommst an den Ort, an dem du die Kontrolle über dein Leben übergibst. Und das ist, was viele Christen nicht machen. Du hast immer noch die Kontrolle über dein Leben, anstatt dass du die Kontrolle ihm überlässt. Das ist es. Wenn du weißt, ja, wenn du wirklich wissen willst, ob du gerettet bist oder nicht, das ist es, ja. Wer ist der Boss in deinem Leben? Wer hat das Sagen? Bestimmst du selber oder bestimmt Gott dein Leben? Easy. Du darfst das antworten. Wenn du noch das Sagen hast in deinem Leben, dann bist du auf dem Weg ins Verderben. Weil er ist nicht der Herr deines Lebens. Er ist zwar vielleicht der Erretter, aber der ist nicht der Herr. Er möchte der Erlöser und der Herr deines Lebens. Zweifache. Er möchte dich erretten, aber er möchte auch der Herr. Das heißt, er bestimmt von nun an. Der Kyrios, ne? Der Höchste, der Bestimmer deines Lebens. So, deswegen sagen, hey, wir hören sehr oft das Wort Bund. Ja, deswegen sind wir auch als Gemeinde auch als Bund. Aber Bund ist was Tolles, was deswegen auch in der Ehe spricht von Bund. Bund tritt in Kraft oder erst in Kraft, wenn beide Parteien, was? Mehr als das. Was? Nein? Nein? Wenn beide sterben. Stimmt? Weil Tiere muss getötet werden, in die Hälfte gebracht werden, also das ist ein Symbol, dass beide Parteien sterben, dann ist Bund in Kraft getreten. Jesus hat seinen Teil getan. Er ist gestorben. Tut dich. Deswegen sagt er, das ist der neue Bund, wo? In mein Blut. Er ist für dich gestorben. Stimmt's? Er schließt mit dir einen neuen Bund. Er ist gestorben. Was ist jetzt dein Part? Und wenn du nicht gestorben bist, dann tritt diesen Bund nicht ein. Viele denken, ja, nein, nein, nein. Deine Taufe ist deswegen nicht nur ein Symbol, was innerlich hier passiert, dass du gestorben bist. Und weil du gestorben bist, deswegen muss begraben werden. Deswegen ist die Taufe, stimmt's? Aber wenn du nicht gestorben bist und dann wir taufen dich, wir begraben dich lebendig. Und das ist Sünde. Das geht nicht. Du musst sterben, dann taufen, begraben. Dann kommt dieser Bund erst in Kraft, wenn, weil er sein Teil getan hat, jetzt bist du dran. Dein Teil. Nicht physischer Tod, ne? Dein alter Mensch, der alte Adam hier, zu dir selbst gestorben, deinen eigenen Weg und so weiter, das Sagen in deinem Leben und sagt, von diesem Tag an gehöre ich Jesus. Das ist es, ja? Wenn du die Entscheidung getroffen hast. Und viele Leute sagen, ja, ich glaube doch an Jesus. Das ist ja das Problem. Wir denken immer so schneller, ja, so salopp aus dem Mund. Ich glaube doch an Jesus. Du, der Satan glaubt auch. Und er zittert. Stimmt? Der ist sogar noch besser als du. Aber er wird nicht gerettet. Warum? Weil er seinen Willen nicht der Herrschaft Christi unterwirft. Er ist immer noch der Boss. Er stellt nie den Christi unter. Er übereignet die Kontrolle nicht. Deswegen auch, hey, wenn du die Kontrolle deines Lebens nicht Christus übereignen, dann findet das nicht statt. Erst dann, ja. Deswegen, entweder er ist der Herr von allen oder er ist überhaupt nicht der Herr über alles. Er spielt nicht mit, wenn er im zweiten Rang ist. Weil das entspricht nicht seinem Wesen. Entweder ist er der Erste über allem oder ist er keiner. Er teilt nicht mit niemand anderem. Und Gott möchte, dass du wirklich ihm den Platz Nummer 1 geben. Ich schließe mit diesen Gedanken. Früher haben wir ja immer so eine Grippeimpfung gehabt, stimmt's? Jetzt selten Grippeimpfung, aber Grippeimpfung war ja in Wirklichkeit ja eine gefakte oder eine Fälschung von Grippe. Du fühlst dich wie unter Grippe leidest, aber letzten Endes hat diese Impfung deinen Körper so ausgetrickst, damit aber dieses Immunsystem, dein körpereigenes Immunsystem entwickelt wird, stimmt's? Und dann kämpft dann gegen diese Impfung. Und es gibt eine Reihe von Christen, glaube ich, sie haben ein bisschen Jesus-Impfung, aber fake. Und triggert, ja, ich bin zwar gerettet, aber das ist nur ein bisschen Religion, ein bisschen Fälschung, nicht das Wahre. Und dann denken dann, oh, ich bin ja gerettet. Ja, man muss ja nur glauben und empfangen. Ja, sag du. Er ist die Gestalt. Ist er, hat er das Sagen? Wenn du es glaubst und empfängst und dann anfängst, dein alter Mensch zu sterben, dann, wenn du sagst, ich übereigne die Kontrolle meines Lebens, da beginnt die Errettung. So bin ich. Ja. Lass uns beten. Und das ist wirklich mein Wunsch, dass ihr wisst, dass immer noch ihr seid, ich bin überzeugt, ihr seid alle gerettet. Aber alle, die jetzt online anschauen, gesagt, wenn du noch nicht Jesus Christus angenommen hast, das Geschenk, diese Erlösung und Rechtfertigung, dass du gerecht vor Gott stehst, alles. Nicht nur einfach Kirche und Gemeinde spielen, sondern tatsächlich, dass du die Kontrolle deines Lebens Jesus übereignen, dass du dir selbst gestorben. Er ist für dich gestorben und er ist auferstanden. Jetzt sind wir Menschen dran. Wenn du online anschaust, diese frohe Botschaft ist Vergebung deiner Schuld und Sünde. Erst wenn du diese Erfahrung, gerettet zu werden, auf dieser Erde erlebst, dann erlebst du auch diese Gerettetsein im Jetzt, in Gegenwart und auch in Zukunft. So, ich möchte dich einladen, wenn du dieses Gebet der Übergabe, aber nicht nur so plappern, sondern wirklich Herzen bekennen und vom Herzen glauben. Bete doch dieses Gebet. Lieber Gott, ich weiß, ich bin ein Sünder. Wir haben alle gesündigt. Ich habe Fehler gemacht. Und ich bitte dich, vergib mir alle meine Sünde und Schuld. Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Jesus, ich empfange dich jetzt als mein Erlöser und auch mein Herr. Ich übereigne die Kontrolle meines Lebens. Du bestimmst von jetzt an mein Leben. Dass ich jetzt zu meinem alten Mensch gestorben bin. Ich bin mit Christus gekreuzigt. nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Leben lebe, lebe ich für den Sohn, der mich liebt und sich selbst für mich hingegeben hat. So, Jesus, ich segne meine Geschwister hier. Wir beten, dass wir als Gemeinde wirklich diese Wahrheit deines Wortes so leben, dass du der Herr bist und dass wir gerettet worden sind. Dafür preisen wir dich und geben die Ehre, Herr. Und wenn du dieses Gebet gebetet hast, schick uns doch ein E-Mail. Wir wollen dir helfen, weiter in deinem Glaubensleben, was das heißt, jetzt gerettet zu sein. Amen. Amen.